Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoskopy. Ich habe Sie schon in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass wir es leider nicht geschafft haben, dieses komplexe Feld, die Relevanz endoskopischer Begleitbefunde, komplett zu Ende zu führen. Und umso mehr freut es mich, dass mein Gast Idris Wedi weiter hier Rede und Auskunft machen wird. Und wir sind noch lange nicht fertig. Und Idris, herzlich willkommen nochmal zur zweiten Folge unseres Themas, die Relevanz endoskopischer Begleitbefunde.
Lieber Alex, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt, zweimal dabei zu sein.
Der und allererste Gast, der zweimal kurz hintereinander dabei ist.
Vielen, vielen Dank. Und ich finde das auch ein spannendes Thema.
Ja, wer dich nochmal genauer kennenlernen will, der soll nochmal nach 14 Tagen zurückgehen. Da erzählst du ein bisschen was über deinen Werdegang. Und wir steigen jetzt aber wieder voll in die Materie ein. Und du hast mir nach dem Ende des letzten Podcasts, hast du mich schon gefragt, Moment, im Magen, da gibt's ja noch das ektope Pankreas, bevor wir jetzt irgendwie eine Etage weiter runtergehen. Dann fangen wir doch gleich an. Was ist denn das?
Ja, das ist oft so ein kleiner Knubbel im Antrum, was man auch gerne übersieht. Aber das ist versprengtes Pankreasgewebe im Antrum. Ja. Wahrscheinlich aus der Embryonalzeit. Mhm. Und die Frage ist, was macht man damit? Ja, oft wird biopsiert und dann kriegt man da letztendlich die Info, ektopes Pankreasgewebe.
Mhm. Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, genau. Mhm. Ich habe nochmal nach Daten und so geguckt, so bei 1-2% der Autopsiepatienten würde man das finden. Ja, das ist gar nicht so selten, finde ich. Mhm. Aber was macht man daraus? Also, wenn ich rückblickend mich erinnere, hatte ich vielleicht bisher 2 Patienten, die das hatten und was wir behandelt haben, ja.
Das heißt, wie behandelt habt ihr dann oder was habt ihr
gemacht? Wir haben es endoskopisch resiziert.
Endoskopisch resiziert,
genau, also in ESD-Technik. Aber da war letztendlich auch die Klinik, es waren zwei junge Frauen, die beide Bauchschmerzen immer hatten.
Ja.
Und wir haben es darauf zurückgeführt, dass dieses ektrope Pankreasgewebe in irgendeiner Form Beschwerden macht.
Ist es besser geworden?
In einem Fall ja, in einem Fall nicht.
Ah ja.
Also deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten, welcher Weg jetzt ein guter Weg ist. Ich glaube, wenn es technisch leicht zu entfernen ist und die Patienten haben Beschwerden, kann man es schon in Erwägung ziehen, wenn jetzt sonst differenzialdiagnostisch nichts anderes für die Erklärung der Beschwerden in Frage kommt. Ja. Ich weiß nicht, wie macht ihr das?
Naja, also es ist ja ähnlich so. Also ich sage immer, das ektope Pankreas ist ja so ein bisschen wie die Magenschleimhautinsel im zervikalen Ösophagus. Ja?
So.
Also man findet sie halt so als Zufallsbefund und macht eigentlich in der Regel nichts, aber es kann schon sein, dass es manchmal was macht. Ich hatte ein so ein Schlüsselerlebnis, wo eine Patientin tatsächlich so eine Art Pseudozyste in diesem ektopen Pankreas bekommen hat. Ja, also die war
spannend.
Relativ klein. Ja. Aber das war also schon für mich, also kann man sich auch erklären. Man sieht ja zum Teil ja auch diese gangartigen Strukturen und so. Und ich weiß es nicht, also, aber es ist, glaube ich, wirklich sowas. Manche Patienten sagen ja, das ist doch was, was da nicht hingehört. Das ist ja immer so dieses Argument. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit diesem Argument um? Sagt man dann letztendlich, naja gut, das gehört da nicht hin, aber das ist ein harmloser Befund. Da würde man es eher verschlimmbessern. Das wollen wir ja auch nicht, wenn man da jetzt eventuell eine Komplikation oder sonst irgendwas bei einer Resektion hat. Aber viele, glaube ich, machen da Druck. Ich glaube, man muss den Patienten da so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das wird wahrscheinlich gar nichts mit ihren Beschwerden zu tun haben. Ne? Die Frage, die ich mir allerdings aber auch immer so ein bisschen stelle, und da hätte ich auch ganz gern noch deine Antwort, ist die weitere Abklärung. Also wir kriegen ganz häufig Patienten zur Endosonographie überwiesen mit diesem ektopen Pankreas. Also muss man Endosono machen als erstes und zweites muss man das kontrollieren. Also manchmal wird es ja dann auch jährlich Größenverlaufs kontrolliert. Oder
ich denke, einmal eine Endosono wird wahrscheinlich schon Sinn machen,
um
es auch differenzialdiagnostisch richtig einzuordnen. Ja.
Ja.
Ob man eine MRCP macht, haben wir tatsächlich in den Fällen, die wir hatten, auch gemacht, um einfach zu gucken, ob irgendwo eine Verbindung vielleicht auch zum Ektopenpankreas. Ich weiß nicht, aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber ein Endosono und ob es regelmäßig Sinn macht. Also wenn man ganz klar sagen kann, das ist ein ektopes Pankreasgewebe, würde ich sagen, nein.
Ja, und wenn, dann kann man ja im Zweifelsfall auch eine endoskopische Größenverlaufskontrolle machen. Das muss man jetzt nicht unbedingt eine Endosonografie machen. Aber sicherlich auch ein spannender Befund. Das wäre auch mal ganz interessant. Es ist sowas, was man so häufig sieht und es gibt so wenig Daten darüber, wie man eigentlich damit umgeht letztendlich. Ne? Spannend. Aber wäre mal ganz interessant, wirklich mal zu untersuchen, ob jetzt ähnlich wie bei der zervikalen Magenschleimhautinseln die Beschwerden tatsächlich besser werden beim größeren Kollektiv. Genau. Idealerweise noch schemkontrollierte Therapie oder was man halt so macht. Ja. Ne? Dann würden wir ein bisschen mehr wissen. Gut, Idris, jetzt verlassen wir aber mal den Magen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber wir machen weiter mit der ÖGD, also das heißt, wir gehen in den Dünndarm. Da im Dünndarm haben wir ja häufig im Bulbus diese Magenschleimhaut, jetzt sind wir wieder bei der Magenschleimhaut oder gastrale Heterotopie, diese zum Teil auch so richtig rasenförmige noduläre Schleimhautveränderung beschreiben, therapeutische Konsequenz, irgendwelche Schlüsse daraus ziehen?
Beschreiben würde ich sagen, ja, vielleicht. Da kommen wir wieder zu dem Anfangsthema, was wir diskutiert haben. Muss man alles beschreiben oder ist sicherlich ein benigner Befund, aber kann vielleicht, also ich ziehe mal den Schluss daraus, okay, in dem Bereich sind vielleicht viele Entzündungen mal abgelaufen bei dem Patienten, ja. Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass es da gewachsen ist, ja. Aber das ist nur meine eigene Einschätzung. Es ist ja gar nicht so selten, kommt man eine Prävalenz von 5-10% vor. Ob man es biopsiert oder nicht, ich glaube, da würde ich das ähnlich wie bei der Magenektopie sehen, dass man das sich mit Chromoendoskopie anguckt und wenn irgendwas Auffälliges ist, das biopsiert, ansonsten lässt man es in Ruhe. Und ansonsten würde ich da, glaube ich, man muss halt gucken, ob es nicht doch ein Adenom ist, ja, was da wächst. Ja, das sollte man schon dann unterscheiden, differentialdiagnostisch. Aber prinzipiell ist das ein benigner Befund, was
ohne
man
Relevanz.
Ohne Relevanz, ohne klinische Relevanz, muss man sagen.
Hast du mal irgendwann Daten, ich habe keine gefunden, mal Daten gesehen, irgendwie, wie häufig das eigentlich auftritt, so in Autopsien oder sowas oder irgendwie jetzt in Routine-Endoskopien?
5-10%, wie gesagt.
Okay, 5-10% sowas in etwa, auch bei den normalen Endoskopien.
Ja.
Gut, das ist das Einzige, was bei mir noch hängen geblieben ist. Also ich bin ja noch so ein bisschen älter als du, da war der Helicobacter pylori noch sozusagen in seiner Hochphase. Da hieß es immer, dass also diese gastralen Heterotopien mehr oder weniger der Ausgangspunkt für die Ulcera duodeni sind, weil sich dort der Helicobacter pylori manifestiert. Aber auch das letztendlich hat ja dann keine Konsequenz, weil dann beschreibe ich das Ulkus und nicht die gastrale Heterotopie. Genau,
deswegen meine ich, ich glaube, dass da schon Entzündungen in der Vergangenheit wahrscheinlich abgelaufen sind. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das hat keine therapeutische Konsequenz am Ende.
Okay, und man ist auch jetzt nicht ein Kopf kürzer jetzt als Endoskopiker, wenn man es mal vergisst, in Anführungszeichen zu beschreiben.
Man sollte es erkennen.
Aber nicht unbedingt beschreiben. Gut. Ja. Dann gehen wir weiter in Dünndarm. Das ist ja auch, also jetzt gerade heute wieder bei mir auch, wenn man da weiß, man beschäftigt sich mit so einem Thema, man hat jetzt da einen Podcast mit Idris Wedi und dann spricht man über diese Befunde, dann gibt's ja manchmal so diese komischen Lipidinselchen im Duodenum, diese weißen Fleckchen. Also ich rede jetzt nicht über eine Lymphangiektasie, die zum Teil stark ausgeprägt ist, wenn da irgendwie eine kardiale Stauung mit einem erhöhten Kava-Druck oder sowas dabei ist. Ich rede hier wirklich über diese kleinen gelben Fleckchen. Die sehen wir ja relativ häufig, wenn wir genau hingucken. Was machst du mit denen?
Gute Frage. Ich frage mich, ob da irgendwie eine systemische Erkrankung vorliegt oder ob vielleicht die Fettleibigkeit vielleicht bei einem Patienten das dazu führt. Aber ich beschreibe die tatsächlich, aber wie klinisch relevant die sind, kann ich nicht einschätzen.
Biopsierst du sie?
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Nein. Wie gehst du damit um?
Ja.
Ich gebe dir mal den Ball zurück.
Ja, ja, ich weiß schon, du spielst mir den Ball zurück. Ja, ja, ja. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich beschreibe das gar nicht mehr. Also ich bin ja da so ein bisschen auch jetzt schuldig, weil ich bin ja auch beteiligt gewesen jetzt in der Neufassung der Terminologie und komme ja auch so ein bisschen aus dieser Ecke der gastrointestinalen Terminologie. Und ich frage mich eigentlich immer mehr so, ob das dann wirklich eigentlich sinnvoll ist. Ja. Weil gut, es kann natürlich sein, dass es dann doch irgendwie einen Zusammenhang hat, aber wenn man das so oft sieht und das überhaupt nicht zu irgendeiner Beschwerdesymptomatik korreliert. Du hast ja in der letzten Folge ja auch schon ganz richtig gesagt, auch immer die Anamnese durchführen und auch immer so ein bisschen hören, was macht der Patient. Aber es ist natürlich dann schon so die Frage, ob man es überhaupt beschreibt. Ja. Auf der anderen Seite denkt man sich dann, denke ich mir manchmal, dann kommt irgendwie, wir haben ja ganz, ganz viele von diesen Patientinnen und Patienten, die irgendwelche unspezifischen Beschwerden haben. Und deswegen machen wir auch die Untersuchung. Und da stellen wir dann nie was fest und dann fragt man sich sowieso, warum macht man überhaupt jetzt die fünfte Gastroskopie jetzt bei einer Patientin, die einen Reizmagen hat? Aber im Nachhinein denkt man sich dann doch, es gibt ja schon so ein paar Anekdoten aus der Medizingeschichte, wo scheinbar normale Befunde dann doch irgendwie plötzlich eine pathologische Relevanz hatten. Ja, was ja dann ganz, ganz spannend ist. Also nochmal die Helicobacter pylori-Geschichte. Die Pathologen haben das jahrelang erkannt, dieses Ding. Da gab es ja auch einen schönen Podcast mit Peter Malfatheiner in unserer Serie und haben es halt nicht beschrieben, weil sie es für irrelevant erachtet haben. Und ich frage mich dann schon manchmal so, ob dann nicht vielleicht solche Dinge, die eigentlich auch irrelevant sind, irgendwann vielleicht
doch
in ein paar Jahren doch eigentlich, sage ich mal, das diagnostische Kriterium ja, absolut, für zum Beispiel diese Beschwerdesymptomatik sind. Ja. Aber im Endeffekt auf der anderen Seite, man kann es auch, glaube ich, übertreiben. Ja, und manchmal muss man vielleicht auch gewisse Sachen einfach so hinnehmen, wie sie sind. Also ich würde jetzt auch mal sagen, wenn wir jetzt unsere Haut von außen anschauen, ist jetzt auch nicht jeder kleine Leberfleck gleich ein Melanom oder sowas. Mhm. Ja. Man muss halt wissen, nach was man guckt. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ja spannend dahingehend, da man natürlich auch irgendwie sagt, wenn man das jahrelang nicht beschreibt oder immer systematisch übersieht und irgendwann hat es dann vielleicht doch eine pathologische Relevanz, dann ärgert man sich. Ja.
Das ist so, da bin ich völlig bei dir.
Aber du kannst natürlich auch, Idris, du hast ja auch im letzten Podcast gesagt über deine Rolle als Chefarzt im Sana-Klinik und ja, die ökonomischen Zwänge werden immer enger und wir können jetzt auch nicht, glaube ich, irgendwie jeden Mini-Veränderung irgendwie gleich biopsieren und einschicken. Das kostet ja auch Geld insgesamt und hat natürlich ja auch jede Biopsie, auch wenn es jetzt minimal ist, auch ein gewisses Risiko, dass es dann doch mal nachblutet. Ja. Auch ganz interessant, ich hatte neulich auch eine Patientin, da wurde zum Beispiel auch eine kleine ja, Erhabenheit im Duodenum biopsiert, im postpulbären Duodenum. Und was war's? Es war die Minorpapille. Die Patientin hat eine schwere Pankreatitis bekommen. Ja. Mhm.
Ja.
Also auch Biopsien können manchmal Folgen haben.
Absolut.
Also es ist schwierig, aber vielleicht zu dem Thema nochmal zusammengefasst. Lymphlipidinseln, wir dürfen sie übersehen. Ja. Gut, jetzt waren wir im Dünndarm.
Vielleicht noch ein letzter Satz, Alex.
Klar.
Ja. Ich glaube, dass der Magen-Darm-Trakt ja auch letztendlich ein Spiegel dessen ist, wie wir leben.
Mhm.
Ja, das heißt, je älter wir werden, das, was wir unserem Körper im Leben antun, sehen wir auch im Verlauf quasi in irgendwo im Magen-Darm-Trakt gespiegelt. Das sage ich meinem Patienten auch immer.
Ja.
Und solche Lipidinseln können natürlich auch Folge eines bestimmten Lebensstils sein. Ja.
Ja.
Also, und ich bin völlig bei dir und d'accord, dass es gibt sicherlich Sachen, die wir sehen und noch nicht verstehen und irgendwann kommt das. Der Aha-Effekt vielleicht in der Zukunft kommt und sagt, okay, und im Dünndarm haben wir noch nicht alles verstanden, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja.
Das ist richtig, ja.
Das ist von daher, nee, bin ich völlig bei dir.
Aber das ist nochmal, vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, wenn du sagst, irgendwie, das ist ein Spiegel, so wie wir leben. Habe ich mir neulich auch Gedanken drüber gemacht, jetzt, aber da sind wir jetzt gleich auch schon im Dickdarm, weil da wollen wir auch noch hin zum Ende dieser Folge. Altert eigentlich unser Darm? Altert unser Magen, altert unser Darm? Ich meine, an der Haut ist es bei jedem offensichtlich. Wenn ich dich so ein bisschen sehe, du hast auch schon die ersten grauen Schläfen da links und rechts. Ja.
Kommt schnell. Ja.
über mich brauche ich gar nicht reden. Also da tut sich ja was wir deutlich erkennen, dass wir älter werden. Ja, also die Haare werden grau, wir kriegen mehr Falten und so weiter und so fort. In unserem Darm oder unserem Verdauungstrakt, so richtig sehen tun wir es eigentlich nicht. Ne? Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn man jetzt eine 19-Jährige koloskopiert, dann kann der Darm, sieht für mich, kann genauso gut aussehen wie jetzt bei einer 90-Jährigen.
Ist so. hängt davon ab, wie du isst.
Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, also noch viel zu tun, aber jetzt sind wir schon fast im Philosophischen. Ja, ich sage immer, stimmt. Der Darm altert nicht, weil da nie die Sonne hinkommt. Ja.
Ist auch ein Punkt, ja.
Also, da gehen wir jetzt letztendlich noch in den Dickdarm. Da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Endoskopien und das ist natürlich das große, große Thema ist natürlich die Kolonkarzinomprävention. Wir wollen Adenome detektieren, aber wir wissen natürlich auch und vor allem jetzt auch mit den neuen Endoskopen, diese ganzen Hyperplasien im Rektum oder im linksseitigen Kolon Sigma Rektum. Als ich gelernt habe, haben wir die alle noch mit der Zange abgetragen, kam immer Hyperplasie raus. Auch hier muss ich es ehrlicherweise zugeben, ich übersehe die aktiv, wenn die im Rektum sind. Was ist denn dein Vorgehen?
Das ist ja gar nicht so selten, muss man sagen. Ja, diese hyperplastischen Polypen. Ja. Und ich glaube, dass wir auch jetzt immer mehr dazulernen und auch lernen, dass wahrscheinlich die sich nicht so entarten wie Adenome. Ja,
na klar. Ja.
Und tu es mittlerweile auch, dass ich die letztendlich auch, also beschreibe, aber nicht abtrage alle.
Aber du beschreibst sie?
Ich beschreibe sie, ja.
Und wie beschreibst du sie dann? Beschreibst du sie dann als Polypen oder beschreibst du sie als Hyperplasien? Oder?
Multiple hyperplastische Polypen.
Multiple hyperplastische Polypen im Rektum.
Genau.
Und wenn dich der Patient dann fragt, Herr Doktor, wieso haben Sie die nicht abgetragen? Das sind doch Polypen.
Sage ich, das ist völlig gutartig und entartet nicht.
Okay. Okay,
ja, okay. Also ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Du hast schon gesagt, Ökonomie spielt eine wichtige Rolle heutzutage, egal wo man arbeitet. Und wenn du anfängst, alle hyperplastischen Polypen abzutragen und dann zu Patho zu schicken, dann kommst du wieder. Ja. Da sind 10 Schritte, die du dafür benötigst, um am Ende ein Ergebnis an Patienten weiterzugeben. Und am Ende hat es keine langfristige Relevanz. Dann sollte man es auch nicht übertreiben.
Wie machst du es im rechtzeitigen Kolon? Tragst du da ab?
Da wäre ich schon eher, sage ich mal, offener, das abzutragen. Ja, oft weißt du auch nicht, was drin ist.
Genau, kann ja doch ein SSL oder sowas sein oder was in der Richtung.
Genau, das hängt tatsächlich. Die gucken wir uns alle mit Chromoendoskopie an. Wir haben auch KI da, aber Stellenwert der KI ist nochmal ein anderes Thema.
Oh ja, habe ich auch schon viele Podcasts drüber gemacht.
Genau, aber das gucken wir uns da an und dann die werden entfernt. Je nach Größe, ja.
Gut. Edis, jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, über den wir noch reden müssen. Wir hören ja dann irgendwann auch mit der Endoskopie auf im Analkanal. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, das hat die auch mal mit Fritz Hagenmüller auch mal diskutiert, also auch jetzt was die Proktoskopie betrifft, inwieweit uns eigentlich jetzt der Analkanal als Gastroenterologen interessiert. Also sprich, beschreiben wir jetzt auch Hämorrhoiden, beschreiben wir hypertrophe Analpapillen. Ist das, sage ich mal, noch Teil der Koloskopie, wie wir sie durchführen? Oder ist das auch was, was wir eigentlich weder beschreiben, noch irgendeine therapeutische Konsequenzrelevanz draus ziehen?
Also wir hatten ja bei der ÖGD gesagt, die Gastroskopie fängt im Mund an. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass die Koloskopie auch, also bin davon überzeugt, dass die Koloskopie im Analkanal aufhört. Ja. Mhm. Und wir haben heutzutage so gute Geräte und sind technisch so weit, dass wir den Analkanal auch mit einem standardflexiblen Endoskop sehr gut begutachten können und verschiedene Befunde auch vernünftig einordnen können. Mhm. Wie wir es jetzt in Offenbach machen, wenn wir irgendwie im Analkanal irgendwas sehen, was wir nicht einordnen können, wir holen den Proktologen dazu und zeigen ihm das. Ja, wir sind auf einer Ebene mit den Chirurgen. Ja. Hämorrhoiden behandeln wir selber.
Ja.
Also Hämorrhoidenligatur machen wir selber. Papillome, Analpapillen, muss man sich angucken, ob das raus muss oder nicht. Ja.
Ja.
Also ich glaube, das gehört auf jeden Fall zu unserem Wirkungsbereich. Und wenn bei der Therapie irgendwie Hilfe benötigt wird, sollte man immer jemand dazu holen. Ja,
wenn man sich nicht sicher ist, also da im Zweifelsfall dann vielleicht bei einem Proktologen holen.
Genau.
Machst du immer einen Retroflex im Rektum? Gehört das bei dir mit dazu? Sagst du es deinen Assistenzärztinnen und Ärzten so, dass sie immer versuchen sollten zu invertieren im Rektum?
Es hängt davon ab, wie, also das mache ich auch ein bisschen nach Gefühl, ob ich das Rektum gut gesehen habe oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, mache ich das schon. Mhm. Und wenn natürlich ein Rektumadenom ist, dann gucke ich mir das auch in der Retroflexion an.
Klar.
Aber standardmäßig glaube ich, dass es für einen Anfänger auch zu Komplikationen kommen kann. Deswegen bin ich da, würde ich das nicht als so Standardempfehlung rausgeben.
Es ist ja auch ganz interessant, also du sagtest ja schon mit dem Proktologen, ich weiß nicht, wie bei euch die reingucken, aber ich mache mir immer so ein bisschen, wir hatten es genau das Gleiche wie bei dem Mund-Rachen-Raum mit HNO. In der Proktologie, da haben die wirklich noch diese zum Teil ganz schlechten Optiken, ja.
Genau.
Und sind da mehr oder weniger oft mit der Nase zwischen den Pobacken. Und wir haben diese wunderbaren Geräte, die eigentlich viel mehr sehen, die eine bessere Auflösung haben, die eine Chromoendoskopie oder eine NBI und was alles gibt, ja. Eigentlich würden wir das doch viel besser sehen.
Bin ich von überzeugt. Also deswegen, das ist im Mund genauso wie im Analkanal.
Ja, ja.
Ich glaube, dass wir als Gastroenterologen gut, vielleicht den Analkanal manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandeln, ja, was eigentlich nicht sein darf, muss man auch ehrlich sagen. Weil es ist ein ganz spannender Bereich mit vielen Funktionen und auch vielen spannenden Befunden. Deswegen sollten wir uns damit auch gut beschäftigen und gut auskennen.
Toll. Ja. Mensch, Idris, jetzt haben wir zwei Folgen mehr oder weniger zu einem Thema gemacht, aber es ist halt einfach ein bisschen umfassend. Ich glaube jetzt mal so unterm Strich, ich glaube, du hast einen super Job gemacht. Ich nehme allerdings auch mit, es gibt noch so viel Unklarheit und Unwissenheit zu diesem ganzen Themenkomplexen. Und um es nochmal zu wiederholen, ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt, man fragt sich ja so ein bisschen, warum es zu solchen allgemeinen Dingen, die jeden Tag mehr oder weniger festgestellt werden, doch so wenig Daten gibt und man irgendwie dann doch auch als erfahrener Endoskopiker zum Teil noch überfordert ist, ob man es nun beschreiben soll oder nicht oder irgendeine therapeutische Konsequenz daraus ziehen soll. Ja, Idris, also ganz, ganz großen herzlichen Dank nochmal für diese Doppelfolge zur Relevanz endoskopischer Begleitbefunde. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, nehmen auch ein bisschen was mit. Sind Sie uns nicht böse, wenn wir nicht zu jeder Frage gleich eine hundertprozentige Antwort gefunden haben? Vielleicht haben Sie ja selber auch eine Meinung. Wenn Sie die haben, dann teilen Sie uns diese Meinung mit. Über die Homepage einfach eine Nachricht schreiben und ich verspreche Ihnen, ich nehme Ihre Nachricht ernst und vielleicht kommt ja daraus auch das eine oder andere Thema für den nächsten Podcast zustande. Ansonsten möchte ich mich herzlich bei Idris bedanken und möchte mich auch nochmal bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge, dann allerdings wieder mit einem neuen Thema. So viel ist versprochen. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.